Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Das Sonnensystem, der Umgang mit unserem Körper, Freundschaft, Armut und ein Strafgericht. Dieses Themenspektrum bieten die heutigen Bücher für junge Leserinnen und Leser. Es sind das Kindersachbuch »Mein Körper gehört mir, auch im Sport«. Dazu gleich ein Gespräch mit der Autorin Dagmar Geißler. Und zwei neue Kinderromane, »Der war's« von Juli C. und Elisa Hofen und »Luftmaschentage« von Anne Becker. Wir beginnen mit einem Kindersachbuch, das eine der bekanntesten spanischen Illustratorinnen geschrieben und gezeichnet hat, Aina Bestart. Ihre Bücher sind in 13 Sprachen übersetzt, im deutschsprachigen Raum wird sie gerade erst bekannt. Anfang vergangenen Jahres erschien im Gerstenberg Verlag das erste ihrer großformatigen, künstlerisch gestalteten Sachbücher, sinnigerweise mit dem Titel »Wie alles begann«. Darin erzählte Aina Bestart die Geschichte unserer Erde. Das Buch wurde mit vielen Preisen geehrt, stand auch auf der Deutschlandfunk-Bestenliste die besten 7. Danach erschien »Geheimnisvolle Himmelstiere«, Aina Bestarts Beschäftigung mit den Sternbildern. Und jetzt das große Ganze. Alles dreht sich, die Wunder unseres Sonnensystems. Svenja Kretschmer stellt das Buch vor.
Schon beim ersten Blättern durch das großformatige Sachbuch fällt die besondere Gestaltung auf. Ganzseitige Bilder, bestehend aus zahlreichen feinen Strichen, Punkten und Rastern, schmücken jede Seite. Aina Bestart hat sich von der wissenschaftlichen Illustration des 19. Jahrhunderts inspirieren lassen. In einer Zeit, in der die Möglichkeiten zur Himmelsbeobachtung noch sehr eingeschränkt waren, haben vor allem die Interpretationen von Künstlern, meist mit Hilfe alter Gravurtechniken, zur Verbreitung astronomischen Wissens beigetragen. Aina Bestarts filigrane Zeichnungen und gerahmte Schaubilder machen einen großen Teil des Charmes dieses Sachbuches aus. Auch der Text ist gründlich recherchiert und wurde vom Astrophysiker Antonio Halles und dem ALMA-Observatorium in Chile begleitet, wo das größte Radioteleskop der Welt steht. Das Buch beginnt mit einem Blick ins All.
Wenn die Sonne untergeht, offenbart der Nachthimmel die unermessliche Weite des Universums. Selbst wenn wir mit bloßem Auge hinaufschauen, wie die Astronomen in früheren Zeiten, können wir Himmelskörper sehen, die Millionen Kilometer entfernt sind. Nach der Erfindung des Teleskops wurden neue Planeten und Monde entdeckt. Heute können wir dank leistungsfähiger Teleskope auf der Erde oder im All sowie mit Hilfe von Raumsonden erkennen, was sich jenseits unserer Galaxie befindet.
Wie unterscheiden sich die Sterne, Asteroiden und Kometen, die wir dort oben sehen? Wo genau in der Galaxie Milchstraße befindet sich eigentlich die Erde? Und wie ist all das ursprünglich entstanden? Mit einer Kombination aus detaillierten Schaubildern und wenigen prägnanten Worten werden diese und mehr Fragen in den ersten Kapiteln beantwortet. Anschließend tauchen wir mit einer beeindruckenden Ausklappseite in das Kernthema des Buches ein. Unser Sonnensystem. Die Sonne, jeder Planet und sogar manche Monde werden in einem Steckbrief vorgestellt, der viele interessante Fakten enthält. Wie viele Erdentage hat beispielsweise ein Marsjahr? Zu welchem Typ Planet gehört der Saturn? Und wie sind die Temperaturen auf dem jeweiligen Planeten? In einem ausgewogenen Verhältnis von Text und Grafik bekommen Lesende einen umfassenden Überblick über jeden Himmelskörper.
Interessanterweise ist Uranus um fast 90 Grad geneigt. Er dreht sich also im rechten Winkel zu seiner Umlaufbahn, als würde er rollen. Das führt zu extremen Jahreszeiten. Ein Viertel eines Uranusjahres liegt der halbe Planet in absoluter Dunkelheit. Dieser lange Winter dauert 21 Erdenjahre. Wenn man ihn von der Erde aus mit einem Teleskop betrachtet, sieht es aus, als wäre Uranus von einer Art Kreis. In Wirklichkeit sind es seine Ringe und mehrere Monden umgeben, die um ihn kreisen.
Obwohl das Buch vollgepackt ist mit Fakten, überfordert es nicht. Die meisten Zahlen sind in den Steckbriefen zu finden und dort abrufbar, wenn man sich dafür interessiert. So macht das Lesen ebenso Freude wie das Blättern durch die vielen atmosphärischen Illustrationen. Besonders beeindruckend sind dabei die transparenten Seiten, die etwa die äußersten Schichten unseres Sonnensystems veranschaulichen und die Panorama-Illustrationen, die wie Landschaftsfotografien anmuten und den Eindruck erwecken, man stünde beispielsweise auf dem Saturn. Einar Bestards »Alles dreht sich« versetzt Lesende ab 10 Jahren und weit darüber hinaus in Staunen und hinterlässt sie mit aktuellem Wissen und einer visuellen Vorstellung vom Wunder unseres Sonnensystems.
Die Meinung von Svenja Kretschmer zu Einar Bestards Sachbuch »Alles dreht sich – Die Wunder unseres Sonnensystems«. Ursula Bachhausen hat es aus dem Katalanischen übersetzt. Der Gerstenberg Verlag empfiehlt es ab 10 Jahren. 2022 wurden in Deutschland 15.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Wohlgemerkt angezeigt. Die Dunkelziffer liegt mit Sicherheit um einiges höher. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass bis zu 1 Million Kinder und Jugendliche in Deutschland schon sexualisierte Gewalt durch Erwachsene erfahren mussten. Das sind ungefähr 1 bis 2 Kinder pro Schulklasse. Andere Quellen halten jedes 5. bis 6. Kind für ein Opfer sexualisierter Gewalt. Schreckliche, erschreckende Zahlen. Viele Kinder- und Jugendbuchverlage versuchen deshalb, Kinder, Eltern, Betreuungspersonal für dieses Thema zu sensibilisieren. Die Autorin Dagmar Geißler hat schon vor 25 Jahren ein Sachbuch zum Umgang mit dem eigenen Körper vorgelegt, das inzwischen mehrfach überarbeitet wurde und ein Klassiker ist. Mein Körper gehört mir. Jetzt hat Dagmar Geißler nachgelegt und das Sachbuch Mein Körper gehört mir auch im Sport veröffentlicht für Kinder ab 6 Jahren. Ich habe Dagmar Geißler gefragt, warum brauchte es jetzt diesen Band speziell zum Thema Sport? Da gelten doch im Grunde dieselben Verhaltensregeln wie in anderen Lebensbereichen.
Das stimmt, die gelten da auch. Der Sport ist ein besonderes Feld, weil es ist eine sehr körperliche Tätigkeit, Sport zu betreiben. Man kommt sich körperlich schnell nah, was ich auch gut und richtig finde. Und es entstehen im Sport leicht Abhängigkeiten, weil die Kinder ja auch gerne gut sein wollen und vielleicht einen tollen Platz belegen wollen und so weiter.
Vielleicht erzählen wir mal, wie das Buch aufgebaut ist. Sie beginnen damit, dass die Geschichte von Nora erzählt wird. Eigentlich ist es ja ein Sachbuch, aber in diesem Teil wird die Geschichte von Nora erzählt, die auf einmal nicht mehr so viel Freude am Turnen hat. Sie mag es nicht, wie der neue Trainer sie anfasst. Wie ergeht es Nora?
Nora ist eine tolle Sportlerin. Die wird von ihrem neuen Trainer, den alle sehr mögen, auch sehr gefördert. Und sie hat dann festgestellt, so wie er sie anfasst, wenn sie die Übungen machen, es gefällt ihr nicht. Und sie fragt sich, ist es jetzt schon dieses Anfassen, über das wir in der Schule gesprochen haben und dass man sich auf gar keinen Fall gefallen lassen muss? Und das stürzt sie in so einen Zwiespalt, weil sie möchte einerseits natürlich diese Anerkennung weiter haben. Sie möchte in der Gruppe integriert sein und hat, bevor sie das sagt, Angst, dass es richtig Ärger gibt.
Die Sache geht dann gut aus, so viel dürfen wir sagen. Der Trainer entschuldigt sich. Es gibt dann so eine breite Diskussion über das Formulieren von Grenzen. Und dann kommen aber auch andere mit dem Sport verbundene Themen auf, wie zum Beispiel übertriebener Ehrgeiz, mit dem man seinen Körper schadet. Welche den Körper betreffenden Themen nehmen Sie dann noch im Zusammenhang mit Sport in dem Buch auf?
Das sind die 2 Hauptdinge. Dieses, wie wahre ich meine Grenzen, ohne mir den Spaß am Sport nehmen zu lassen? Und das andere ist, wie sehr lasse ich mich in Leistung treiben, die ich vielleicht gar nicht bringen kann oder die mir vielleicht schadet? Und dann geht es eigentlich um die Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit und den Mut, die auch zu äußern. Darum geht es eigentlich hauptsächlich.
Da kommt zum Beispiel auch ein Kind vor, das sich nicht gut fühlt und deswegen den Mut haben soll zu sagen, nee, heute setze ich beim Sport mal aus. Und solche kleinen Dinge aus dem Alltag, die ja auch ganz wichtig sein können. Jetzt ist Ihr Buch, Frau Geißler, sehr luftig gestaltet, mit vielen auch eher freundlichen Kindergesichtern von Nikolai Renger illustriert. Es richtet sich ja aber ganz konkret an Kinder, denen beim Sport etwas Unangenehmes widerfährt. Was raten Sie denen denn?
Naja, ich rate eigentlich den Gruppen immer frühzeitig damit anzufangen, das Sprechen über solche Befindlichkeiten zu integrieren. Denn wenn das eine Kultur ist, dann kann man einfach im Vorfeld schon eine ganze Menge machen.
Und die Leistungssportlerin Alexandra Ndolo, die hat ja ein Nachwort zu ihrem Buch verfasst. Sie schreibt, das Buch sensibilisiere auch Eltern und BetreuerInnen dafür, auf Warnsignale zu achten. Das habe ich jetzt bei der Lektüre gar nicht so gesehen. Aber wie sehen denn solche Warnsignale aus, die Erwachsene wahrnehmen können?
Das ist natürlich von Fall zu Fall verschieden. Warnsignale sind immer, wenn Kinder sich in ihrem Verhalten sehr verändern, wenn sie sich zurückziehen, wenn sie an Dingen, die ihnen vorher Spaß gemacht haben, plötzlich keinen Spaß mehr haben und das über eine längere Zeit so ist. Appetitlosigkeit, zu viel Appetit, alles Mögliche, das können alles Warnsignale sein. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben das nicht so rausgelesen, dass das auch für die Betreuer eine Anleitung sein könnte. Aber ich habe jetzt schon mit mehreren Menschen darüber gesprochen. Ich glaube, gerade die Art, wie dieser Trainer mit der Situation umgeht, das könnte so eine Möglichkeit sein, sich mal zu hinterfragen, ob ich das in meiner Gruppe so lebe, solche Gespräche zu führen.
Wobei der ja konkret angesprochen wird von dem Kind. Eigentlich wäre es ja gut, wenn Eltern und BetreuerInnen vorher wahrnehmen würden, wenn etwas nicht stimmt. Aber dafür haben Sie ja jetzt auch gerade Beispiele genannt. Jetzt richtet sich Ihr Buch ja explizit an Kinder im Grundschulalter. Die Texte sind auch einfach zu verstehen. Das Buch ist von Nikolai Renger eben reich illustriert. Sollten Kinder ein Buch über ein solches Thema allein lesen oder begleitet?
Ich schreibe diese Bücher in der Regel so, dass ein Kind das allein lesen kann. Meine Idealvorstellung ist aber, dass sowas mit Erwachsenen oder mit so einer Gruppe zusammen erlebt wird, um gleich die Möglichkeit zu haben, ins Gespräch zu kommen. Weil ich sehe meine Bücher zu dieser Art von Themen immer als einen Gesprächsanlass.
Das heißt, das ist durchaus auch ein Buch, das Sie Sportvereinen empfehlen würden, zum Beispiel als Gesprächsgrundlage.
Unbedingt, ja, das wäre eine tolle Sache, weil eben sich das so gut auflöst, das Problem, das Nora hat, kann man da ganz gut einsteigen, finde ich.
So Dagmar Geißler. Sie hat das Kindersachbuch »Mein Körper gehört mir« auch im Sport geschrieben. Illustriert hat es Nikolai Renger, Alexandra Ndolo hat ein Nachwort verfasst, Löwe Verlag ab 6 Jahren. Die Bestseller-Autorin Juli C. setzt sich in ihren Büchern immer wieder mit unserer Gesellschaft auseinander, häufig auch anhand juristischer Fragen. Denn Juli C. ist studierte Juristin, zurzeit übt sie das Amt einer ehrenamtlichen Richterin am Brandenburger Verfassungsgericht aus. Die Autorin ist vor allem für ihre Romane und Theaterstücke bekannt, aber sie schreibt auch regelmäßig Kinderbücher. Gerade hat sie eins zusammen mit der Strafrechtlerin Elisa Hoven vorgelegt, wiederum mit einem juristischen Thema. Es geht um einen Diebstahl, die Suche nach dem Täter und einen Gerichtsprozess. Ursula Nowak über Juli C.'s und Elisa Hovens Kinderroman »Der war's«.
Der Neue in Klasse 6a heißt Konrad. Er hat noch keine Freunde gefunden und verbringt die Pausen oft allein im Klassenzimmer. Nachdem mehrmals die Pausenbrote der Klassensprecherin Marie gestohlen wurden, wird der Neue verdächtigt. Konrad bestreitet, etwas mit den Diebstählen zu tun zu haben, doch er ist allein und damit machtlos. Der Plot von »Der war's« ist schnell erzählt. Eine Gruppe will herausfinden, wer Marie die Brote gestohlen hat und den Dieb auf frischer Tat ertappen. Der coole Torben, Sohn eines Polizisten, ernennt sich selbst zum Anführer der Ermittler. Doch Marie will sich nicht auf Torbens Anschuldigungen stützen und vertraut sich dem Klassenlehrer an. Der Lehrer reagiert hilflos. Schließlich setzt Marie ihm ein Ultimatum.
Herr Bartschindel-Hansemann, ich werde seit Tagen bestohlen. Entweder Sie ermitteln jetzt den Täter oder ich schicke meine Mutter zum Direktor.
Herr Schindelbart-Bunsemann hat keine Ahnung, worum es gehen könnte. Außerdem ist er vollauf damit beschäftigt, seinen Laptop hochzufahren, mit dem er endlich das Online-Lernquiz zeigen will. Woran er sich sehr wohl erinnern kann, ist Maries Mutter, die sich auf der letzten Schulversammlung lautstark über die vielen Vertretungsstunden beschwert hat. Das möchte er nicht noch einmal erleben. Ernst schaut er in die Klasse.
Die Zustände an dieser Schule sind chaotisch. Lehrer sind gestresst, Technik und Vertretungsunterricht funktionieren nicht. Niemand hat Zeit für die Sorgen der Klasse. Die Kinder müssen ihr Problem selbst lösen. Von dieser Ausgangssituation aus eröffnen Juli C. und Elisa Hoven einen Diskurs unter Kindern zur Klärung der Schuldfrage. Die Autorinnen schildern stereotype Figuren einer Schulklasse, in der das beliebteste Mädchen auch zugleich das hübscheste ist. Der Außenseiter und der Anführer klischeehaft ihre Rollen erfüllen. Auch die Diebesbeute entspricht in Variationen aus Bioladenaufstrichen von Bärlauch-Ingwer, Couscous-rote Beete bis zu Avocado-Celery-Wrap den Klischee-Butterbroten einer ehrgeizigen Mutter. Sie ist natürlich auch die Vorsitzende des Elternrats. Die Wiederholungen der vielen Klischees wirken etwas übertrieben. Marie ist jedenfalls stolz auf ihre super Sandwiches und fordert eine Aufklärung der Diebstähle. Anführer Torben liefert Beweismittel, denn er hat Fotos geschossen, als er Konrad an Maries Rucksack erwischt hat. Der Beschuldigte wird immer mehr in die Enge getrieben und schließlich von der gesamten Schule brutal gemobbt.
Am Nachmittag gibt es schon die ersten lustigen Bilder, die ältere Schüler auf ihren Handys gebastelt haben und auf TikTok teilen. Eines zeigt Konrad auf einem Berg belegter Brote. Auf einem anderen sieht man Konrad mit Mops-Gesicht. Darunter steht: Der Mops mobst. Die Supergirls vergeben für alle Beiträge Herzchen und teilen alles auf ihren Instagram-Accounts. Und so vibrieren die Handys der Schüler bald im Minutentakt. Das Beweisfoto von Konrad und Maries Rucksack installieren sich manche sogar als Bildschirmhintergrund.
Konrad verstummt und versteckt sich in den Pausen auf der Toilette. Aber er kann seinen Mitschülern nicht entkommen und wird auf dem Schulweg von Torben und seinen Anhängern verprügelt. Geschickt haben die Autorinnen dem Opfer einen Mentor an die Seite gestellt. Er heißt Mika, ein stiller Junge, der kritische Fragen stellt. Mika ergreift für Konrad das Wort, denn er findet die Prügel und das mediale Mobbing unfair. Marie reagiert verlegen und sucht nach Lösungen. Abstimmen, Münze werfen oder Schulhund Hartmut soll den Schuldigen erschnüffeln. Mika fordert einen Prozess. Und darum geht es den Autorinnen Julie C. und Elisa Hofen, um ein Strafverfahren. Mit einem Film, den die Schülerinnen, man ahnt es, in einer Vertretungsstunde anschauen, informieren sich die Kinder über den juristischen Vorgang. Gemeinsam recherchieren sie Fachbegriffe wie Unschuldsvermutung oder Befangenheit im Internet und verabreden sich auf dem Fußballplatz, wo der Strafprozess stattfinden soll. Marie sortiert die Klassenkameradinnen und Kameraden in Staatsanwälte, Zeuginnen und Verteidiger und übt zu Hause ihre Rolle als Richterin.
Sie nimmt das Amt der Richterin sehr ernst. Sie will es richtig gut machen, so wie sie immer alles richtig gut machen will. Das geht auch nicht anders, wenn man eine Mutter hat, die selbst das Sandwich-Schmieren in einen Leistungssport verwandelt. Marie liebt ihre Mutter, aber manchmal wünscht sie sich, nicht in allem immer die Beste sein zu müssen.
Julie C. und Elisa Hofen nutzen in ihrem Kinderbuch Der war's die juristischen Grundsätze als dramaturgischen Kniff, um Marie zu entmachten. Sie darf nicht Richterin sein, denn sie ist als Opfer der Straftat befangen. Die gesamte Klasse hält sich an die rechtlichen Regeln, auch Marie. Der Prozess endet mit einem Freispruch und einer Überraschung. Die kindgerechte Darstellung eines Strafverfahrens ist den beiden Autorinnen fabelhaft gelungen. Ganz nebenbei vermitteln sie juristisches Wissen, das in einem anschließenden Glossar vertieft wird. Illustriert wird die Geschichte von Lena Hesse. Klare schwarze Linien, farbenfroh ausgemalt, zeigen die Figuren lebendig und etwas naiv. Das passt zu den simplen sprachlichen Bildern im Text, in dem leider zu viele Stereotype vorkommen. Jedoch überwiegt die gekonnte Dramaturgie. Der Was zeigt, dass es wichtig ist, genau hinzuschauen, um aus Vorurteilen keine vorschnellen Urteile abzuleiten.
Das Fazit von Ursula Nowak. Sie besprach den Kinderroman Der Was von Julie C. und Elisa Hofen, erschienen im Carlsen Verlag ab 8 Jahren. Lena Hesse hat die Illustrationen beigesteuert und die eingespielten Zitate stammen aus dem Hörbuch, erschienen bei Silberfisch im Verlag Hörbuch Hamburg, gesprochen von Julia Nachtmann. Anders als Julie C. hat die 1975 geborene Anne Becker noch keine lange Literaturliste vorzuweisen, dafür eine kurze und feine. 2021 erschien Anne Beckers Kinderromandebüt »Die beste Bahn meines Lebens«. Das Buch ist eine Hommage an die Freundschaft und an die Ehrlichkeit. Es wurde mit dem Förderpreis des Literaturpreises Ruhr ausgezeichnet und war für mehrere andere Preise nominiert. Jetzt liegt Anne Beckers zweiter Kinderroman vor, Luftmaschentage, und wieder geht es um eine Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kindern, die es beide auf ihre jeweilige Weise nicht leicht haben. Maria Riederer hat das Buch gelesen.
Richie und Mattea, das sind die beiden Protagonistinnen des Buches. Mattea ist außerdem die Ich-Erzählerin und Urheberin zahlreicher Sprachnachrichten, die im Roman verschriftlicht sind.
Sprachnachrichten am letzten Tag mit Richie. 14:02 Uhr. Ich weiß, ich hab Mist gebaut. Tut mir leid. Aber vielleicht erklärst du es mir irgendwann? 23:23 Uhr. Hey, ich bin's nochmal. Geht's dir besser? Hast du noch Fieber? 23:46 Uhr.
Ziemlich leer und still hier ohne dich. Kann nicht einschlafen.
Der traurige Versuch, die verstummte Freundin wieder zum Reden zu bringen, steht nicht am Ende des Romans, sondern am Anfang. Erst auf der folgenden Buchseite beginnt die Geschichte der Freundschaft zwischen Mattea und Ritchie, zwei Mädchen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Die beiden lernen sich kennen, als Mattea gerade auf einem Baum sitzt, dessen Stamm sie seit Wochen verbotenerweise mit farbigem Garn umstrickt.
»Was zur Hölle machst du da?« fragte plötzlich jemand von unten. Ich zuckte zusammen. Die Nadel fiel mir aus der Hand und verschwand im Gras. Direkt unter dem Baum stand eine schwarze Gestalt, aber erst als ihre Kapuze ein bisschen verrutschte, erkannte ich sie. Ricarda, die komische Neue aus meiner Klasse. »Ziehst du dem Baum den Pulli an, damit er nicht friert, oder was?« Ich antwortete nicht. Natürlich nicht. Das lag an Madame Schüchtern, der Tiefseekrake in meinem Bauch. Sie hatte sich vor Schreck zu einem großen, harten Ball zusammengerollt.
Mattea, bis zur Sprachlosigkeit Schüchtern, und Ritchie, der furchtlose Punktyp mit großer Klappe, freunden sich an, ohne viel voneinander zu wissen. Dass die mutige Ritchie ihrem Wohnort nicht preisgibt und überhaupt etwas verrucht Geheimnisvolles an sich hat, fasziniert Mattea. Umgekehrt findet Ritchie bei Mattea und ihrer Familie Akzeptanz und Wärme. Mattea kann in Ritchies Anwesenheit frei sprechen. Ritchie lernt von Mattea die Kunst des Guerilla-Strickens. Wie die bunten Wollfäden, so verweben sich auch die Geschichten der beiden Mädchen miteinander. Ihre Freundschaft hat ein großes Potenzial, aber vor jedem Kapitel unterbricht die Autorin den Erzählfluss mit Mattheas Sprachnachrichten an die verschwundene Freundin. Ein dramaturgischer Kniff, der die neue Freundschaft wie eine unheilverkündende Filmmusik begleitet.
Sprachnachrichten am ersten Tag ohne Ritchie. 16.52 Uhr. Meine kleine Holzeule steht nicht mehr im Bücherregal. Hast du gedacht, ich merke das nicht, oder was? Wann hast du die eingepackt? Gestern? Nachdem du gemerkt hast, dass du aufgeflogen bist? Ich glaub's echt nicht. 16.52 Uhr. Die hat Aaron mir geschenkt, also gib sie einfach zurück. Sprachnachrichten am fünften Tag ohne Ritchie. 17.19 Uhr. Weinen. 17.23 Uhr. Nachricht gelöscht. 18.04 Uhr. Du hast mir was versprochen. Du hast geschworen, dass wir noch Freundinnen sind, wenn wir graue Lockenwicklerlocken haben. Und jetzt antwortest du nicht mal. Das ist richtig mies, Ricarda.
Mattea ist tief enttäuscht über das Verschwinden ihrer gerade erst gefundenen Freundin. Dabei hatten sie sich doch so gut ergänzt in ihrem jeweiligen Wunsch zu rebellieren, in ihrer Auflehnung gegen Oberflächlichkeit und Mobbing in der Klasse, in ihrem Zusammenhalt, als eine seltsame Gestalt Ritchie zu bedrohen scheint, und dann in ihrem geheimen Strickprojekt der besonderen Art.
Seit Jahrzehnten gehen Mädchen in unsere Schule und immer noch sagen jeden Morgen diese Jungs aus Bronze zu uns, früher hat es das ja nicht gegeben, Mädchen. Bist du sicher, dass du richtig bist? Genial, oder? Ritchie boxte mich auf die Schulter. Ein bisschen, gab ich zu. Ha! Ritchie streckte die Faust in die Luft. Dann gingen wir los. Wolle holen.
In einer Nacht- und Nebelaktion kleiden die beiden Mädchen mit zwei Helfern die Bronzestatue neu ein. Sie haben dafür tagelang gearbeitet. Ein Höhepunkt an Mut und Kreativität. Aber schon einen Tag später ist es vorbei. Ritchie wird krank. Sie lügt, sie verschwindet, sie löst sich in Luft auf. Mattea ahnt nicht, welche Not in Ritchies Leben herrscht, dass sie und ihre Mutter keine feste Wohnung haben und Ritchie oft abends ziel- und schutzlos herumwandert. Das brisante Thema der Wohnungsnot schimmert auf subtile Weise immer wieder durch, aber Ritchie öffnet sich ihrer Freundin nicht. Ihre Dämonen tauchen im Roman erst am Ende auf. Luftmaschentage ist ein mitreißender Kinderroman. Autorin Anne Becker lässt ihre Protagonistin schwungvoll und bildreich erzählen. Durch den dramaturgischen Wechsel zwischen Rückblick und Gegenwart baut sich von der ersten Seite an eine Spannung auf, die sich bis zum Ende hält. Und mit ihr die Hoffnung, dass diese beiden Mädchen einander nicht endgültig verlieren.
Sagt Maria Riederer. Sie besprach Luftmaschentage, Anne Beckers Roman für Kinder ab 11, erschienen bei Belz und Gelberg. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Ute Wegmann und Christiane Rabe von der Internationalen Jugendbibliothek München stellen nächste Woche Samstag die letzten besten 7 dieses Jahres vor. Im Anschluss folgt jetzt erstmal Computer und Kommunikation. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Wochenende.